Der Visun Podcast. Fragen, Anregungen und Diskussion auf Twitter unter @einfachvisun.
Herzlich willkommen beim Visun Podcast. Mein Name ist Christian Helms, bei Visun normalerweise im Sales tätig. Ich spreche also mit Kunden und Mediaagenturen über ihr Geld. Heute schlüpfe ich aber mal in die Rolle des Journalisten und versuche tatsächlich einem anderen Journalisten möglichst viele Geheimnisse und spannende Geschichten zu entlocken. Mal schauen, ob das gelingt. Mein heutiger Gast wurde in Mittelfranken geboren. Er hatte verschiedene Medienjobs, bei Antenne Bayern, bei TV München und seit 2000 bei N24 tätig als Moderator im Wirtschaftsbereich und später dann bei Weltfernsehen und ist auch stellvertretender Ressortleiter Wirtschaft bei Welt. Dietmar, herzlich willkommen zum Podcast, zum Visun Podcast.
Schön hier zu sein, freue mich.
Vielen Dank, dass du auch die Zeit findest. Es ist jetzt Freitag, 15 Uhr. Du hast jetzt schon die Börse am Mittag moderiert und die Börse am Abend um 18.15 Uhr kommt ja dann auch noch. Vielleicht zum Einstieg des Podcasts, was sind denn heute so die wichtigsten Themen, Interviewpartner an so einem Tag?
Heute ist, Freitag ist ja mal so traditionell an der Börse dann nicht mehr so viel news-technisch los, muss man ganz ehrlich sagen. Die großen Unternehmensnachrichten, die kommen unter der Woche. Zum Beispiel habe ich diese Woche mit dem Telekom-Chef Tim Höttges gesprochen über seine Bilanz und auch mit dem Covestro-Finanzchef zum Beispiel. Das war ein Interviewpartner in dieser Woche zum Beispiel. Freitag lassen wir dann traditionell immer so ein bisschen die Woche Revue passieren und machen auch einen Ausblick, was anlegertechnisch dann in der nächsten Woche auf uns zukommt. Und da war heute Jochen Stanzel, der Chefmarktanalyst von CMC Markets, mein Gesprächspartner. Mhm. Und mit dem haben wir halt so die Woche mal ein bisschen durchdekliniert. Zum Beispiel, dass Gold auf neue Rekorde in Euro gestiegen ist und sozusagen durch die Decke geht. Und vor allem den Coronavirus, der nach wie vor für wirtschaftliche Unsicherheit, für eine gewisse Unsicherheit an den Märkten sorgt und wie es da weitergeht, all das haben wir besprochen.
Genau, das wird ja noch ein bisschen dauern mit dem Virus und seinen Wirkungen. Dietmar, vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wie läuft denn so der Morgen eines TV-Moderators ab? Also der Wecker klingelt, du stehst auf und guckst sofort auf die Börsenkurse oder schaust, was die Kollegen schon on air machen?
Ich gucke eigentlich so noch 24 Stunden auf die Märkte, weil die stehen ja nie still, ja. Und wenn ich auch des Nächtens mal aufwache und ein bisschen wach liege, dann gucke ich mal, was machen die Märkte so. Wie haben sie in Asien eröffnet? Das ist ja gerade momentan, geht ja von Asien aus, wegen eben des Coronavirus, da auch immer so ein bisschen die Vorgabe aus. Was sind die neuen Zahlen, die aus China kommen in Sachen Infizierung? Und danach richtet sich eben das Hü und Hott an den Märkten, wobei die Märkte ja insgesamt noch sehr gelassen damit umgehen, muss man ehrlicherweise sagen. Aber trotzdem, das ist eben eine Geschichte und habe eigentlich so immer so abends, wenn ich ins Bett gehe, auf jeden Fall gucke ich dann nochmal, wie die Wall Street geschlossen hat und was so einzelne Aktien waren, die ausgerissen sind. Und wie gesagt, morgens auf jeden Fall schon mal, was hat Asien gemacht und was sind die News, ist ja mittlerweile überall verfügbar, das ist ja das Gute. Die ist auch vor allem da, die englischen Quellen, CNBC, die Kollegen, die sind natürlich da unschlagbar, Bloomberg und so weiter. Guckt man, was gibt's da und ist eigentlich so immer so ein bisschen auf dem Laufenden und oft habe ich dann schon auch schon so ein bisschen das Thema des Tages dann im Kopf, was ich dann mit meinem Mittagsinterviewpartner dann besprechen werde. Oder ich habe sowieso schon eben weiß, dass ich am Mittag dann den Telekom-Chef zum Interview habe und gucken mir, wie ist die Bilanz ausgefallen, die dann um 8 veröffentlicht wird und was können da so die Fragen sein. Also man beschäftigt sich eigentlich immer so mit dem Thema und ich bin ja auch selber Anleger und das lässt einen nicht los und das ist wirklich eine Sache, die mir auch unheimlich viel Spaß macht. Also das ist
das merkt man.
Ich habe damals einfach die Chance gehabt, dass ich zu N24 gekommen bin. Vorher, du hast es ja gesagt, bei TV München war ich da direkt zuvor und war schon Fernsehmoderator und konnte dann irgendwie sozusagen meinen Beruf des TV-Moderators mit meinem Hobby Börse verbinden und das ist dann zusammengeflossen und seit 20 Jahren habe ich an diesem Job unheimlich viel Spaß.
Das passt ja eigentlich, weil meine nächste Frage wäre gewesen, nichts ist spannender als Wirtschaft, das ist ja, ich weiß nicht, ob du den Slogan erfunden hast.
Ja, oder von der Wirtschaftswoche.
Aber den lebst du ja, also absolut. Von daher ist das ja ein Traumjob für dich, das hört man, das merkt man. Jetzt bist du ja nicht nur der Moderator von Börse am Mittag und Abend unter anderem, sondern du bist ja auch für den Inhalt der Sendungen logischerweise zuständig, maßgeblich. Kannst du noch mal kurz erklären, wie die Themen ausgewählt werden? Also zum Beispiel, welche finden jetzt den Weg in die Mittags- und welche in die Abendausgabe oder ist es oft ähnlich?
Also die Sendungen sind schon ähnlich und wir nehmen oft dann auch Highlights so aus der Mittagssendung abends nochmal oder gute Interviewpartner, die ich mittags hatte, dann auch abends nochmal, weil da tauscht sich ja das Publikum doch ziemlich aus und Leute, die mittags gucken, gucken oft abends nicht und umgekehrt. Und deswegen, wenn ich jetzt den Telekom-Chef im Interview habe, dann bringe ich den abends auch nochmal in voller Länge in der Wiederholung. Ja, okay. Das sind so Top-Leute, die hatten wir sonst nie. Und ansonsten gucke ich halt immer natürlich auch, sie haben ja die Börse im Namen sozusagen, Börse am Mittag. Es ist natürlich eine Wirtschaftssendung, die dieses breite Wirtschaftsgeschehen abbildet, aber schon mit Schwerpunkt Anleger. Ja, wir wollen schon gezielt auch den Anleger ansprechen, damit der auch sozusagen relativ konkrete Handlungsempfehlung, wir sagen es nicht, oder unsere Analysten sagen nicht immer unbedingt kaufen, verkaufen, aber sie schätzen halt Dinge ein. Sie schätzen es ein, wenn wie in dieser Woche Apple eine Umsatzwarnung bringt und wir fragen dann eben, was heißt das jetzt für die Aussichten der Aktie? Muss ich eben meine Apple-Aktie jetzt verkaufen oder ist das eher eine Kaufgelegenheit zum Beispiel? Aufgrund eben auch des Coronavirus ja übrigens, diese Umsatzwarnung. Fragen eben konkret, was hat das für Anleger zu bedeuten und dann guckt man halt immer, was ist so das maßgebliche Thema des Tages und oft sind es jetzt in diesen Wochen, ist es wirklich dieses übergelagerte Thema eben Coronavirus. Das war letztes Jahr lange Zeit Handelskrieg und Brexit und diese großen übergelagerten Themen, die dann immer wieder für neue Entwicklungen und Verunsicherungen teilweise auch sorgen. Und dieses große Thema versuche ich dann immer herauszufinden und möglichst dann mit kompetenten Leuten einzuordnen.
Das heißt, wie würdest du sagen, auch unterscheidet sich so die Weltbörsenwirtschaftsberichterstattung von anderen TV-Sendern, Medien, schneller, kannst du das irgendwie?
Wir sind natürlich die Besten.
Das ist ganz klar, Dietmar, aber irgendwie, es ist ja schon eine Geschwindigkeit auch in der Sendung, das ist ja auch beabsichtigt.
Absolut, es ist natürlich eine komprimierte Sendung, wir haben immer so um die knapp 10 Minuten Sendezeit, 12:45 und um 18:15 Uhr, das ist für eine Fernsehsendung zum Beispiel am Abend dann auch schon relativ viel, die Nachrichten vorher sind manchmal sogar kürzer, ja, und müssen auch die ganze Weltlage unterbringen und so und dann kommt eine Spezialsendung wie die Börse am Abend und da versuchen wir halt eben das Weltbörsengeschehen, aber auch das Weltwirtschaftsgeschehen zusammenzufassen und das machen andere auch, aber ich glaube, es ist, da gibt es diesen großen strategischen Unterschied, jetzt gerade zu direkteren Mitbewerbern, glaube ich, da nicht so, wir versuchen, wir im Nachrichtenbereich auch, wir versuchen einfach sozusagen Nachrichten auf die bestmögliche Art zu covern mit den auch den besten Gästen, mit den besten Börsenreportern versuchen das mit Grafiken aufzubereiten, dass es wirklich anschaulich aufbereitet ist, dass es optisch allen Gesetzen der allen Fernsehgesetzen entspricht und versuchen das so ja gut und seriös auch ein bisschen unterhaltsam. Aber wir sind jetzt auch keine Klamaukschau oder sowas, sondern es ist eine seriöse Börsensendung und versuchen da dem Anleger, dem Wirtschaftsinteressierten ein breites Bild zu geben, damit er in diesen 10 Minuten dann wirklich über das Weltgeschehen und Börsengeschehen des Tages dann informiert ist.
Genau, ich meine, ihr könnt ja die Börsenlage auch nicht ändern, aber wie ihr die Sendung macht und ist jetzt vielleicht für dich eine ungewöhnliche Frage, aber du moderierst ja im Stehen. Ich glaube, das heißt ja im TV-Jargon auch Standing News schon länger.
Siehst du, ich kenne den Fachbegriff.
Ach, Alter, ich habe das, glaube ich, mal gehört. Ich hoffe, es stimmt. Das heißt, du moderierst ja im Stehen vor der, ich glaube, Videowall heißt das. Genau. Die Kollegen bei Welt News machen das ja auch jetzt seit kürzerem. Ist das, blöde Frage, ist das anders, leichter, besser im Stehen sitzen? Ist das völlig egal?
Vor- und Nachteile, ne? Also bei den Nachrichten sind die ab und zu mal an der Videowall. Also wir haben es auch vor allem deswegen gemacht, damit man sich so ein bisschen von den normalen Nachrichten, weil wir ein Studio mit den Kollegen natürlich teilen. Wir sind ja auch jetzt Teil dieses Nachrichtenprogramms. Ja? Das ist jetzt nicht so, da sind die Nachrichten und da sind die Börsensendungen, sondern das ist ja eine aktuelle Berichterstattung und ich bin ja oft auch als Experte dann in den Nachrichten dann wiederum zu Gast und erkläre da große Wirtschaftszusammenhänge oder sowas oder einzelne Breaking News aus dem Wirtschaftsbereich und bin da dann quasi Inhouse-Experte und sitze dann da mit am Tisch. Die Kollegen sitzen meist am Tisch und ich moderiere ja auch ab und zu Breaking News mit, weil gestern zum Beispiel dieses erschütternde Attentat in Hanau, Halle war ja vorher, Hanau und da machen wir Breaking News und da wird dann natürlich sozusagen alles mobilisiert, da fallen dann auch die Börsensendungen aus, sondern da wird alles auf dieses große eine Thema dann fokussiert, da moderiere ich dann auch oft mehrere Stunden dann mit am Nachrichtentisch, aber warum machen wir das im Stehen? Einfach um uns so ein bisschen abzuheben von den normalen Nachrichten, also man sieht, das ist ein anderes Format, das ist eine Börsensendung und dass man gleich mal optisch sieht, man ist jetzt nicht bei normalen Nachrichten, sondern man ist irgendwo anders. An der VD-Wall werden ja auch die Wetter zum Beispiel gemacht, genau, und so weiter, verschiedene andere Präsentationsgeschichten. Und ich glaube schon, dass wenn man steht, dass man ein bisschen dynamischer spricht und so weiter. Und dass man natürlich auch mehr dann sozusagen vor diesen großen OSGs, nennen wir das, diese Grafiken im Hintergrund, dann auch sozusagen ein bisschen sich bewegen kann, ein bisschen was zeigen kann und so weiter und so fort. Und das wird übrigens, wir kriegen ja ein neues Studio, ein kleiner.
Bald. Ja, wir freuen uns schon drauf.
Das wird spektakulär, was es da im neuen Studio dann gibt. Das gibt es dann gegen Ende des Jahres. Ein kleiner Teaser, kleiner Cliffhanger.
Ja, sehr gut. Schaut ihr denn, weil du hast vorhin gesagt, Klamauk wollt ihr jetzt nicht machen bei so einer Börsensendung. Schaut ihr denn aber auch mal, was so US-Börsensendungen, Sender machen, oder ist das einfach viel zu anders im Vergleich zu wie Deutschland?
Ja, ich persönlich gucke sehr gern CNBC, ja. Und da gibt's Jim Cramer natürlich, das ist ein absolut aufgedrehter Zeitgenosse, der hat ja eine Show, ja, die ist total voller Klamauk und so weiter und nicht Klamauk, aber halt sehr actionreich und so. Und das ist halt dann amerikanisches Fernsehen und das ist, glaube ich, in Deutschland würde das dem Zuschauer nicht so richtig vermittelbar sein. Und ich glaube, der deutsche Zuschauer wird in erster Linie schon auch mal ein bisschen seriöser und ist es so gewohnt. Und gerade auch im Finanzbereich, das ist ja auch wirklich eine seriöse Geschichte. Und wir versuchen natürlich auch mal ein bisschen die Leute ranzuführen, überhaupt ans Thema Börse. Das ist ja Amerika natürlich viel verbreiteter, ja, ja. Dass die Leute einfach Aktien haben und damit ihre Pensionsfonds mit Aktien und Fonds sozusagen finanzieren. Und in Deutschland ist ja leider Aktienkultur immer noch in der Entwicklung, ist sogar rückläufig gewesen viele Jahre. Jetzt berappelt sich so wieder ein bisschen, dass die Leute endlich mal erkennen, dass sie auf ihrem Girokonto quasi ja eigentlich Verlust machen, wenn sie keinen Zins bekommen, weil die Inflation ja auf der anderen Seite vieles wegfrisst. Also das ist immer noch sozusagen Entwicklungsarbeit, die man auch im Fernsehen machen muss. Aber auf der anderen Seite versuchen wir schon jetzt mit der Fernsehsendung dann schon auch den Anleger so anzusprechen. Also ich fange jetzt nicht jedes Mal an und sage, also ich spreche jetzt über eine Aktie. Das ist also ein Unternehmensanteil, der an der Börse gehandelt wird. Sondern also erklären wir nicht jedes Mal das kleine Börsen-ABC, sondern setzen halt gewisse Dinge schon voraus. Aber versuchen auch gerade auch bei der Gastauswahl schon auch uns Gäste zu suchen, die jetzt nicht hier ständig nur halb Englisch sprechen und irgendwie so einen Analystensprech drauf haben, sondern die schon allgemein verständlich sprechen.
Aber du hast schon lieber Gäste, ich glaube, das hast du mal gesagt, im Studio, wenn es geht, als zugeschaltet,
weil ehrlich
es
gesagt, lebendiger ist? Ja, oder? Gut, ja, aber ehrlich gesagt ist es halt meistens nicht so möglich, weil wir in Berlin sitzen und in Berlin kommen die Leute natürlich zu uns ins Studio, die Politiker. Ja, weil die halt hier um die Ecke sitzen. Wir sitzen ja hier im Potsdamer Platz und das ist natürlich, und das da ist es natürlich viel besser, wenn man die hier hat, als wenn sie zugeschaltet sind, weil man ja auch gerade den direkten Dialog dann sich unterhalten kann. Und also gerade auch für so ein Politiker-Interview oder sowas ist es dann auch wirklich ganz gut auch da, um eine Atmosphäre aufzubauen. Und in der Börsensendung gibt es einfach in Berlin nicht so viele Analysten, Experten, Marktteilnehmer, DAX-Chefs. Kein einziges DAX-Unternehmen sitzt in Berlin zum Beispiel, ja. Das letzte war Schering, das wurde ja dann übernommen, ne, seinerzeit von Bayer. Der Schering-Chef war damals immer bei uns im Studio. Aber wie gesagt, deswegen habe ich seltener in der Börsensendung dann Gäste live im Studio, sondern die sind da meistens zugeschaltet, meistens eben aus Frankfurt. Das ist aber auch ganz praktisch.
Und wen hättest du denn gerne als Gast, den du bisher noch nicht hattest, weil er nicht konnte, weil es so schwierig war? Wenn du dir was wünschen, wen würdest du gerne mal interviewen?
Ja, Börse am Mittag oder abends. Ja, Warren Buffett, die Legende. Okay. Wir machen natürlich normalerweise keine englischsprachigen Interviews, weil das ja dann auch von der Übersetzung her dann nicht mehr so unmittelbar ist. Aber Warren Buffett, bin ein großer Fan von der legendäre Investor, ja, der auch unheimlich viel Börsenweisheit hat und der natürlich auch ein unheimlich interessanter Talkpartner ist. In Deutschland, da muss man sagen, haben wir schon immer so auch unter den DAX 30 Chefs eigentlich, hat man die meisten dann schon mal gehabt im Interview. Und ja, wie gesagt, dieser Telekom-Chef war sehr spritzig. Das ist schon mal einer der lebendigeren auf jeden Fall. Und manche aber verweigern sich auch grundsätzlich dem Fernsehen. Da kann man da auch nicht den Leuten zu ihrem Glück helfen. Also das ist auch immer noch, leider muss ich sagen, die Angst sehr groß, gerade in Deutschland vor dem Fernsehen, also in Wirtschaftsunternehmen vor der Kamera, weil man da ja vielleicht mal was Falsches sagen könnte und das ist dann gesagt, ist eben nicht wie beim Zeitungsinterview, wo hinterher wieder rumredigiert wird und dann alles wieder nochmal glatt gebügelt wird, sondern im Fernsehen, gerade wenn es live ist, gilt gesagt, ist gesagt und das steht dann da einfach so und da gibt es ja dieses legendäre Interview des Deutsche Bankchefs Breuer, der damit einen großen Schadenersatzfall ausgelöst hat. Das hat ja die Deutsche Bank über 900 Millionen dann am Ende des Tages Vergleichszahlungen gekostet. Das teuerste Interview aller Zeiten, das er damals dem Kollegen von Bloomberg TV gegeben hat. Und seitdem auch sind die DAX-Chefs oft noch vorsichtiger
geworden. Okay.
Da sehe ich nicht so weit aus dem Fenster liegen.
Du sprachst auch über Börsenweisheit. Wirst du denn oft im Freundes- und Kollegen- und Bekanntenkreis angesprochen auf Tipps und gibst du die dann auch? Weil hinterher kommt ja vielleicht der ein oder andere Kollege, du hast doch gesagt, ich soll die Aktie, diese Produktform wählen. Also das kommt schon öfter vor. Ich muss ja zusagen, ich habe ihn natürlich auch schon mal was gefragt. Es war auch gut, ein guter Tipp. Aber das kommt schon oft vor, dass du...
Das ist auch ein guter Indikator übrigens für eine Börsenstimmung. Man sagt ja immer, an der Börse entscheidet ja immer sozusagen die Gesamtstimmung, ob es demnächst vielleicht einen Crash gibt. Wenn die Euphorie am allerhöchsten ist, dann ist sozusagen der Absturz ja nicht mehr weit, weil wenn, da spricht man immer von der legendären Milchmädchenhosse. Also früher waren das eben die Milchmädchen, da hat man gesagt, wenn jetzt selbst die Milchmädchen Aktien kaufen wollen, dann hat wirklich der Letzte sozusagen Aktien gekauft und da gibt es keinen mehr, der dann auch noch kaufen kann. Und dann ist der Absturz nahe und weil die steigen dann halt immer oft dann ein, sozusagen die breite Masse steigt immer ein, wenn der Markt am überhitzesten ist. Und das war zum Beispiel, wir sind ja im Jahr 2000 inmitten des größten Börsenhypes mit N24 damals, so hießen wir damals noch und jetzt inzwischen Weltfernsehen, an den Markt gegangen und damals gab es den neuen Markt und eine wahnsinnige Euphorie und überall wurde nur über Aktien gesprochen. Natürlich wollten ständig alle von uns in der Wirtschaftsredaktion Aktientipps haben. Ja, die Sportredaktion, die stand morgens schon immer so Schlange und so, ja, was kann man kaufen und so weiter und so. Also das war ein wahnsinniger Hype und dann war auch klar irgendwann mal, dass also der anschließende Absturz, das Platzen dieser Blase hat eigentlich nicht überrascht, weil irgendwie alle von Aktien gesprochen haben. Und dann ging es ja immer wieder abwärts und seitdem wollen die Deutschen ja nicht mehr so viel von Aktien wissen, ja. Und seitdem wird man eben nicht mehr so viel gefragt und 20 Jahre lang hat sich jetzt dann immer wieder so ein bisschen der ein oder andere an die Börse gewagt, aber es ist noch nie mehr wieder so geworden, wie es damals mal war. Diese überdrehte Geschichte wollen wir auch nie wieder haben, aber ich möchte schon immer wieder ein bisschen, dass die Leute sich ein bisschen mehr für Aktien interessieren. Und ich bin jetzt eher missionarisch unterwegs. Ja, ich warte nicht, bis ich gefragt werde, sondern ich versuche doch die Kollegen, Freunde und dergleichen dann immer wieder zu überzeugen und sagen, hallo, ihr kommt nicht ohne Aktien aus für eure Altersvorsorge. Und ich predige da immer, jetzt nicht mehr einzeln. Früher habe ich dann immer Tipps gegeben und gesagt, hallo, kauf die Aktie A und B. Und damit kann man dann schon mal auf die Schnauze fallen. Das kriegt man dann auch immer vorgehalten. Wenn der Aktie gut läuft, da hörst du nie wieder was. Ja, wenn einer jetzt, keine Ahnung, mit Tesla oder so, habe ich schon oft propagiert in den letzten Wochen, wenn einer da gute Gewinne gemacht hat, dann sind Leute immer sagen, oh, ich habe Tesla-Aktien, bin stolz. Aber wer ist, geht mal daneben, das halten dir die Leute Jahrzehnte vor, ja. Und von daher versuche ich Einzelaktientipps nicht mehr so zu geben, sondern ich sage den Leuten immer, kauf dir einen ETF-Sparplan auf einen weltweit anlegenden Exchange-Traded Fund, ja, das empfehlen wir immer wieder sozusagen, das ist die Basis, ein Sparplan, weltweiter Aktienfonds, ETF, MSCI, All Country World, ja, alle Aktien der Welt in einem Korb und das ist dann schon mal ein guter Einstieg, damit du sozusagen mit dabei bist im Aktienmarkt und damit du irgendwie halt dein Geld einfach mal rentierlich anlegst, weil es kann nicht sein, dass man sein Geld auf Tagesgeldkonten zu 0% Zins parkt, sondern man muss einfach Geld rentierlich anlegen und im letzten Jahr hat dieser MSCI All Country World, also dieser weltweite Aktienindex 30% plus gemacht, ja, und ich meine, da muss man einfach dabei sein, da kann es auch wieder mal ein Jahr abwärts gehen, aber im Schnitt sind da schon so Renditen von 6-8% relativ konservativ gerechnet über die Jahre hinweg drin, wenn man eben sozusagen immer mit dabei ist und das 6-8% pro Jahr natürlich dann. Ne?
Ja. Jetzt sind wir ja schon missionarisch unterwegs.
Ja,
jetzt komme ich gleich zum...
Das war nicht vermeidbar.
Nein, das war aber, ist sehr gut. Das bringt uns nämlich auch zum Podcast. Wer ihn noch nicht kennt, Defner und Zschäpitz, der Weltwirtschafts- und Börsenpodcast. Da bist du ja sehr missionarisch unterwegs, noch stärker vielleicht als im TV.
Ja,
du
viel stärker, das ist ganz anders.
Ist ganz anders, ja, genau. Also für die, die ihn nicht kennen, auf jeden Fall reinhören. Ist wirklich sehr, ich würde es mal sagen, ist sehr unterhaltsam und informativ. Ihr lasst ja im Prinzip, also ihr schaut ja in die Zukunft, ihr lasst die Woche Revue passieren, ihr gebt ja auch so Wetten ab untereinander, sind glaube ich jetzt 15.000 Hörer plus, also steigt ja jetzt.
Ach, viel mehr.
Oder 20.
Eigentlich
jetzt sogar.
Sprechen wir ja gar nicht über Hörerzahlen.
Eben,
so,
genau.
Aber es ist da bist gut. Du auf jeden Fall, ich kann dir sagen,
wir sehen
jetzt
das
nochmal unseren Podcast-Chef an, aber nee, aber es steigt. In der Spitze sind wir
und
viel.
Ich glaube, ihr seid jetzt schon
zwei Drittel. Okay. Zwei Drittel unserer guten Zahlen.
Und ihr seid also, jetzt schon, glaube ich, bei Folge 91, jetzt kommt jetzt die 92.
Genau, jetzt kommen die 92.
Genau, jetzt ist es ja so, in den USA ist ja Podcast schon länger ein gängiges, sehr gängiges Format. In Deutschland hat es jetzt auch Fahrt aufgenommen in den letzten Jahren. Was war denn jetzt für Defner und Chapitz den Podcast so der Auslöser, dass ihr sagt, wir machen das? Kannst du da was verraten?
Naja, das kam ja eigentlich, muss man sagen, sogar aus eurer Abteilung, das ne? Das so der Input.
Der Input kam ja auch von uns, aber auch dass du gesagt hast, ihr macht das jetzt. Also du
na
sagst,
gut,
da hab ich
wir wurden halt dann gefragt.
Ja,
ja ehrlich, es kam ja der Input sozusagen aus Kai Ladwig, ne?
Ja,
muss man jetzt
genau,
wirklich mal genau. So als großen Visionär hier herausstellen, der ja auch diesen Podcast dann hier immer wieder moderiert. Und der kam ja dann, glaube ich, mal eines Tages aus den USA zurück und hat gesagt, oh, Podcast ist da das ganz große Ding, ganz große Scheiß. Ja.
Und wie kam das dann, dass ihr...
Und dann ging es ja über Umwege, haben wir uns dann gefragt.
Ja.
Und weil wir im Fernsehen auch schon zusammen öfters mal was gemacht haben, also der Kollege Holger Chapitz, der jetzt bei der Schreibenden Zunft ist.
Genau.
Bei der Welt und dort für die Zeitung und fürs Digitale eben schreibt. Und ich, der Fernsehmensch bei Welt und wir öfters, ich hatte ihn öfters auch schon mal im Studio als Experten, in der Regel einmal in der Woche am Montagabend. Und da hat man gesagt, na gut, die beiden, ach, die können ganz gut miteinander, haben aber ein bisschen konträr. So. Und dann vielleicht bieten wir den beiden doch mal einen Podcast
und für
an.
Die den Podcast tatsächlich noch nicht gehört haben, da ist ja immer einer Bulle, der andere ist Bär. Einer ist Optimist, andere ist Pessimist. Das war auch dann von vornherein klar, weil ihr wusstet ja, was ihr für Position habt. Du bist ja der
genau.
Optimist.
Genau.
Und,
das war dann so meine Idee. Also es wurde einfach gesagt, wollt ihr einen Podcast machen? Und dann haben wir gesagt, ja, gerne. Und dann haben wir uns überlegt, wie machen wir das? Und ich habe sofort gesagt, also gut, dann müssen wir ihn so konträr machen und sagen, ich bin Bulle, weil wir haben auch schon privat oft diskutiert und immer eben so diese Diskussion, die wir zu einem Podcast führen, sozusagen beim Bier oder nach Feierabend geführt. Und jetzt machen wir das halt im Podcast-Studio ohne Alkohol, ja, das ist auch früher morgen. Und diskutieren trotzdem so leidenschaftlich wie früher. Und ja, das macht das Ganze eben so spannend und deswegen zeigen wir da auch die beiden Seiten der Medaille und deswegen gibt es bei uns eben nicht irgendwie so nur eine Seite, sondern man kann diesen Podcast eben sich anhören und kriegt dann sozusagen eben die beiden Seiten und kann sich dann selber seine eigene Meinung bilden. Wir sind in manchen, aber in vielen Dingen auch einer Meinung, zum
genau,
Beispiel
das Missionarische eint euch,
ja.
Das eint euch.
Genau. Dass jeder einen ETF-Sparplan haben sollte,
ja.
Zum Beispiel, ja, das eint uns, ja.
Und jetzt, falls du mir das verrätst und sagst, du weiter, das hört sich, wenn man den Podcast von euch hört, ist es so schnell und hört sich so spontan an. Es gibt also gar keine Zettel auf dem Tisch?
Doch, wir haben schon Zettel
gut.
Auf dem Tisch. Also es ist ja nicht so, es ist schon vorbereitet, ja. Also ich meine, wir haben uns, heute ist Freitag, haben wir uns zum Mittagessen getroffen, gerade eben, und besprechen dann, was wollen wir denn so machen? Welches Thema wollen wir denn vor allem machen, ja? Und dann kann man schon mal ein bisschen was. Am Wochenende liest man ja auch viel Wochenendpresse nochmal, Wirtschaftspresse, die Magazine, die rauskommen und so weiter. Oder liest manches nochmal nach, was Stapelzeitungen liegen geblieben ist über die Woche. Und da guckt man ein bisschen, aber in der Regel haben wir dann schon eine Idee, was wir dann diskutieren wollen. Und wir machen halt immer ein kontroverses Thema, wo wir uns dann möglichst die Köpfe einschlagen. Und dann haben wir so Rubriken, Bulle und Bär, wo jeder Daumen heben und senken darf. Und dann haben wir noch so allgemein. Also da machen wir sehr viel auch spontan, ja. Und es gibt sich halt aus dem Spontanen heraus, ergibt sich, wir bereiten ein paar Dinge vor und haben so ein bisschen halt die Fakten auf den Blättern und so weiter. Aber der Ablauf ist dann total spontan. Also immer wieder, bis wir dann wieder zur nächsten Rubrik kommen oder sowas, immer so unseren Markstein dann wieder erreichen und sagen, okay, jetzt kommt hier mal das und das. Und dann gehen wir wieder ein bisschen zurück in gucken wieder die Fakten, die wir aufgeschrieben haben oder sowas. Aber wir lesen hier nichts vor. Und es ist halt so ganz anders als meine Börsensendung. Ja, also
ja.
Börsensendung, das sind Nachrichten, die sozusagen auch vorgetragen werden und Einschätzungen von externen Analysten, da halte ich mich auch mit meiner Meinung zurück, ja. Und hier haben wir gesagt, Podcast ist unserer Meinung nach eben ein Format, das einfach auch meinungsstark ist, soll unterhaltsam sein, ist auch, wir gehen da auch sehr persönlich rein und erzählen schon von zu Hause auch immer, Kollege Chapitz erzählt ja oft von seinen Kindern und so weiter, was sie wieder in Mathe für, also es ist so ein bisschen auch Private Life, aber immer so aus der Wirtschaftsbrille. Wir wollen halt so also ein bisschen zeigen, dass man, wo man überall Wirtschaftsakteur ist, nicht nur als Anleger, das ist mit dabei, aber eben auch als Kunde im Supermarkt, wenn es da ein Schnäppchen gibt und so weiter und eben als Familienvater oder in seinem privaten Leben und was auch immer und all das wollen wir in diesem Podcast hier widerspiegeln.
Jetzt sind ja Podcasts eher, haben ja junge Zielgruppen, war das auch eure Absicht oder habt ihr das jetzt nicht für eine bestimmte Alterszielgruppe gemacht, weil ihr redet ja schon über Dinge, die man wissen könnte, wenn man jünger ist im Bereich Finanzen. Habt ihr da vorher eine Zielgruppe im Kopf gehabt, wer das, für wen ihr das macht?
Wir haben natürlich schon am Anfang gewusst, dass sozusagen Podcast was eben für die jüngere Zielgruppe ist und schon versucht, dass wir da ein bisschen lockerer sind sowieso, aber wir spielen da nichts. Also wir sind einfach so, wie wir sind. Und haben jetzt auch nicht versucht, irgendwie so eine Zielgruppe da zu identifizieren und die anzusprechen, sondern haben gesagt, okay, was wollen wir machen? Wir wollen auch allgemeinverständlich, wir wollen schon auch Anfänger an der Börse sozusagen mit reinziehen, wir wollen aber eigentlich auch für alle was bieten. Also nicht nur, wir wollen auch wieder da keinen Börsen-ABC machen, sondern wir versuchen dann halt immer so ein bisschen manchmal eine Erklärung, wenn wir einen Eindruck haben, jetzt ein Begriff ist jetzt zu schwer, wie Kurs-Gewinn-Verhältnis, dann erklärt mal nebenbei mal kurz, was ein Kurs-Gewinn-Verhältnis ist oder einer fragt mal nach, aber ansonsten versuchen wir schon auch Leuten, die lange im Wirtschaftsleben sind oder für alle möglichen was zu bieten, aber es zeigt sich gerade an den Feedbacks, wir haben zum Beispiel in unserem Podcast 85, haben wir so ein Financial Empowerment, haben wir es genannt.
Das ist der Weg in die finanzielle Freiheit, genau. Ich habe es hier stehen, tatsächlich.
Sehr gut, ja. Ja, haben wir, und hast du eine Frage dazu?
Ich habe den gehört.
Den hast du gehört?
Ja, natürlich. Ja?
Und bist du empowered?
Ich bin empowered, ja. Das war ich aber vorher schon.
Da waren wir ja, ich glaube, da haben wir einen Nerv getroffen, weil wir haben ja dann eine Aktion gemacht und haben gesagt, schreibt uns einfach. Also wir duzen zum Beispiel in der Regel unsere Hörer, ich duze immer und das zeigt schon, dass wir doch auch ein jüngeres Publikum da erwarten und haben gesagt, okay, wenn ihr euch jetzt sozusagen ertüchtigt, ich habe Financial Empowerment mit finanzielle Ertüchtigung übersetzt, ein altes Wort, aber ich glaube, es hat sehr viel zu sagen, einfach die Leute auch zu bestärken und sie zur Eigenverantwortung ermuntern und sie auch so in die finanzielle Freiheit zu führen, weil meiner Meinung nach Freiheit und Selbstverantwortung gehören einfach komplett zusammen in allen Bereichen des Lebens und da wollten wir einfach die Leute, die halt schon irgendwie seit Jahren irgendwie vielleicht unser Podcast hören und immer von diesen ETF-Sparplänen gehört haben und von Kollegen gehört haben und so weiter und so fort, weil ich merke das ja immer im persönlichen Gespräch, man kann da jahrelang auf Leute einreden und sie machen dann diesen Schritt nicht. Und dann haben wir gesagt, wir wollen jetzt wirklich ermutigen und empowern, sagen jetzt zum neuen Jahr, das war der erste im neuen Jahr 2020, diese finanziellen Vorsätze dann auch wirklich mal umzusetzen und nehmen euch jetzt mal an der Hand und sagen, warum ist es wichtig? Wie mache ich es dann, wenn ich erkannt habe, dass es wichtig ist? Wie mache ich die ersten Schritte? Ist es gar nicht so schwer, so sich einen Broker zum Beispiel zu suchen? Das ist eine Sache von vielleicht noch nicht mal einer Stunde, dass man hat ein Depot irgendwo eröffnet. Das geht heutzutage ganz fix. Man muss es einfach nur mal machen. Und dann legt man so einen verdammten ETF-Sparplan an und der läuft dann, ob es runter oder rauf geht an der Börse und dann ist man einfach mal mit dabei. Aber man muss einfach mal den Leuten ein bisschen in den Arsch treten. Und das haben wir gemacht mit dieser Folge und haben dann eben gesagt, okay, wir haben ja auch noch so eine Liste mit ETF-Sparplänen, weil die auch immer, welche man machen kann, einzelne ETFs, hat der Holger für die Welt am Sonntag auch eine große Geschichte gemacht und hat da mal so eine Tabelle zusammengeschrieben, wir schicken euch die. Schickt euch, wenn ihr uns einfach sozusagen eine Mail schickt und wir haben unheimlich viele Mails bekommen und wussten nicht, dass wir da so eine Flut auslösen, wir beantworten die auch selbst, weil wir haben ja keine Redaktion hinter uns, sondern wir ist ja ein bisschen unser Hobby auch. Aber auf der anderen Seite ist dann natürlich spannend, wer da alles schreibt. Und man hat jetzt, und die Leute schreiben so toll, die schreiben ihre Geschichten und sagen, ja, oh, danke und ihr habt dann so Mut gemacht und seit Jahren wirklich mache ich nichts und ich habe mir jetzt fest vorgenommen, jetzt will ich was machen und ganz viele junge Leute, es geht schon ab 14 los, wo die Leute sagen, ich will jetzt, und da schrieb einer, der 16 oder sowas, ja, das Fahrtgeld von meinem Fußballverein, ja, da kriege ich 2x25 € im Monat, das will ich jetzt in den ETF-Sparplan anlegen, ja, und so geht es wirklich die Altersstufe hoch, also wirklich der Großteil sind schon wirklich junge Leute, auch viele, die sich halt aktiv auch die Wirtschaft studieren, angefangen haben zu studieren, VWL oder sowas, die sich da ein bisschen für Wirtschaft interessieren, die zum Beispiel auch sagen, in ihrem Studium erfahren sie überhaupt nichts über Finanzen, über Aktienmärkte und Finanzanlagen. Ja? Also das ist ein Skandal. Ja? In der Schule erfährt man ja schon nichts, aber wenn du noch nicht mal im Wirtschaftsstudium was erfährst, wie du dein Geld anlegen sollst oder kannst, nicht sollst, sondern kannst, welche Möglichkeit es überhaupt gibt, dann ist es ein Armutszeugnis für Deutschland. Und diese Leute haben wir haben auch dann Leute, die über 60 sind oder schon in Rente sind und die so und schreiben, und wie jetzt haben wir hier 50.000 Euro geerbt, was auch, dann schreiben die schon immer sehr konkret und wollen natürlich, dann muss man schon immer wieder auch zurückschreiben, also wir sind hier keine Vermögensberater, ja, das ist natürlich nicht unser Job. Wir haben irgendwie immer eine Meinung und sagen manchmal dann auch so eine Meinung, greifen ein paar Fragen dann auch immer im Podcast auf und manchmal schreiben wir dann auch zurück und sagen, okay, entweder musst du dir Rat holen oder musst du einfach selber entscheiden, wie konkret du das ausführst, ja, oder musst du einfach einen Berater holen, ja, also es gibt unheimlich viele Möglichkeiten heutzutage, aber letztendlich muss man sich selber damit befassen, auch wenn man zum Berater geht, wenn man in seine Bank geht, weil sonst wird man einfach über den Tisch gezogen und kriegt garantiert, also nicht betrogen in dem Sinne, aber man kriegt irgendwas verkauft, was man vielleicht einfach doch nicht will oder was höhere Gebühren kostet, als es Fall sein müsste.
Vielleicht auch nochmal einen Finanztipp, vielleicht verrät es ihn ja, es gibt ja zum Thema Nachhaltigkeit jetzt viel, ob ETF oder Fonds, ist das was, ist das eine Modeentscheidung, sollte man eher nicht machen oder wenn man die Überzeugung hat, macht man das? Also das kann man wahrscheinlich schwer beantworten, oder? Weil das ist ja sehr stark jetzt, ETFs, Nachhaltigkeit, Fonds.
Ja, ja, das ist ein Wahnsinnsthema und das ist natürlich wirklich ein Thema für eine Extra, das kann ich jetzt nicht in einer Frage, da machen wir auch viel in dem Podcast drüber und demnächst haben wir auch einen Buchautor da, der jetzt gerade ein Buch geschrieben hat, das demnächst veröffentlicht wird, aber wir machen auch am nächsten Montag im Podcast 92, das haben wir heute besprochen, wollen wir mal über Solar- und Windenergie sprechen, da gibt es auch viele ETF-Produkte, da habe ich zum Beispiel in der Weihnachtssendung ein ETF sozusagen vorgestellt, weil da haben wir so verschiedene Anlageprodukte mal vorgestellt, was man vielleicht auch mal verschenken könnte oder sowas. Und da war ein ETF Clean Energy dabei. Ich habe jetzt den konkreten Namen nicht da, aber kann man sich nochmal unsere Weihnachtsfolge anhören. Oder eben die Folge 92 nächste Woche, da werden wir das auch nochmal konkret ansprechen. Dieses Produkt ist, da sind vor allem Solar- und Windenergietitel drin. Und die sind wirklich, jetzt in den letzten Wochen gehen die ziemlich ab, ja. Zum einen, weil das Thema Nachhaltigkeit immer mehr erkannt wird, weil immer mehr Anleger eben nachhaltig ihr Geld anlegen wollen. Und zum anderen, weil diese Technologien natürlich gefragt sind in Zeiten der Klimakrise, weil man jetzt endlich entdeckt, wir müssen schneller raus aus der fossilen Energie und dafür braucht man dann eben alternative Energietechniken wie Solar- und Windenergie, auch wenn zum Beispiel Windenergieausbau in Deutschland enorm stockt, ja, aber weltweit ist der Ausbau da und auch die Deutschen müssen da wieder Gas geben, wenn man irgendwie die Ziele des Pariser Abkommens erreichen will und dazu braucht man eben diese Anbieter und deswegen glaube ich, gibt es jetzt auch wieder so einen zweiten Solarboom und mittlerweile sind ja die Solarhersteller viel effizienter. Sie haben ja sozusagen mittlerweile von den Kosten her sind sie nicht mehr teurer oder sind sie günstiger als fossile Energien und das ohne die Nachfolge- und Naturschadenskosten berechnet, sondern mittlerweile sind die wirklich effizient. Das ging ja jahrelang nur mit staatlicher Förderung, aber mittlerweile sind die so effizient, auch selbst in Deutschland, dass es eigentlich auch schon ohne staatliche Förderung gehen müsste und das finde ich, müsste auch demnächst mal wirklich wegfallen, diese EEG-Umlage. Aber das ist ein Zukunftsthema und ich finde, da sind wir jetzt, es gab schon mal einen Solarboom in Deutschland, wo es ja viele Hersteller gab, die dann pleite gegangen sind und da haben sich viele Anleger auch die Finger verbrannt, aber manchmal ist der zweite Boom, der Boom 2.0, dann der nachhaltigere, hat man ja auch im Internet gesehen, sozusagen nach dem ersten Crash, dann infolge des Hypes um die Jahrtausendwende. Diejenigen, die dann wieder auferstanden sind, zum Beispiel eine Amazon-Aktie, ja, die jetzt bei $2.000 ist, ja, die vor dem Crash mal bei $100 war, dann wieder runter, sackte auf $5 und dann wieder und jetzt auf $2.000 wieder aufgestiegen. Die Überlebenden sozusagen, die kommen dann oft stärker aus so einer Krise raus und ich glaube, dass Solar- und Windenergie also eine großartige Zukunft haben werden. Also da finde ich, kann man schon immer auf eigenes Risiko. Das hier ist keine Anlageempfehlung, sagen wir auch immer dazu, sondern es ist nur eine Idee. Nicht, dass es dann wieder heißt, der Defner hat ja gesagt, kaufe Solaraktien.
Aber die Hörer des Vision-Podcasts merken, man muss Defner Chippitz den Podcast hören.
Man
es
muss
ist
ihn
viel
hören.
Wissen drin. Ja,
also da führt kein Weg dran.
Da führt wirklich kein Weg vor. Dietmar, noch eine Frage. Ihr habt ja den Podcast auch schon mal live in Hamburg vom Publikum sozusagen stattfinden lassen. Ist das besonders spannend, weil ja dann das Feedback direkt danach kommt? Ich glaube, gehört es, dass dann auch ganz wie du schon erwähnt hast, ganz junge Dauerhörer dann auf euch zukamen und begeistert waren. Also das ist schon noch mal eine Steigerung.
Ja, ja. Und es war ja noch letztes Jahr, da waren wir ja noch in den Anfängen und hatten noch längst nicht diese Reichweiten, die wir, also wie gesagt, diese Zahl, die du gerade genannt hast, die ist wirklich von gestern. Ihr müsst eure Verkaufsunterlagen dringend nach oben korrigieren. Ja. ich würde sagen, wir streben eine Verdopplung dieser Zahl an. Ja, wir sind kurz davor.
Das hören wir sehr gerne. Ja. Hast du den
Nein, Tipp? Aber Live-Publikum.
Hast ja, du gesagt? Genau.
Ja, das ist natürlich was Besonderes, weil man natürlich immer so dieses, wir haben jetzt dann schon trotzdem versucht, den Podcast so zu machen, wie am Tisch zu sitzen und so in dem Format, damit auch für den Hörer, also jetzt keine andere Show daraus zu machen mit Gogo-Tänzerinnen und sowas, sondern einfach nur ganz normal. Aber trotzdem, man hat schon gemerkt, wenn die Leute dann reagieren so auf einen kleinen Seitenhieb gegen Chapitz oder sowas oder einen kleinen Witz macht. Und dann war halt auch das Gespräch interessant hinterher. Dann sind wirklich viele von weit angereist, die schon so Hardcore-Fans waren. Und ja, also wir haben da richtig Fans und auch bei Instagram haben wir viele, die uns da folgen und schreiben. Oder der Kollege Chapitz ist ja auch zum Beispiel ein großer Twitter. Der ist ja der erfolgreichste europäische Twitter-Finanzjournalist, der hat 100.000 Follower bei Twitter, also ist ein richtiger Influencer, ja, also wir sind schon, will nur sagen, aber live hat unheimlich Spaß gemacht, wollen wir auch unbedingt ganz bald wieder machen, vielleicht demnächst werden wir ja 100 und dann irgendwann danach, zu 100 sind wir im Urlaub, die Folge müssen wir uns noch was ausdenken, aber live wollen wir unbedingt auch wieder etablieren.
Und hast du denn Tipps für angehende Podcaster, was sollte man machen? Was ist wichtig bei den Themen? Jetzt mal unabhängig von eurem Wirtschaftsverband, aber für angehende Podcaster irgendeinen Tipp?
Weil ich bin ja dann auch so Neuling gewesen im Podcast. Ehrlich gesagt, ich hatte vorher noch nie einen Podcast gehört. Gemacht sowieso nicht. Ich hatte noch nie einen Podcast gehört, bevor man uns da gefragt hat. Und dann hast du halt mal angefangen und hast dann so erstmal diese Erfolgsdinger gehört, Böhmermann und was auch immer alles so da rumfleucht, ja. Und ich habe schon gemerkt, dass das einfach was anderes ist als eben klassisch Radio. Ich komme ja vom Radio eigentlich ganz ursprünglich, weil die erste Station war in Mittelfranken, Radio 8. Ja, da musste ich erst mein rollendes R abtrainieren und meinen mittelfränkischen Dialekt und so weiter. Daher war natürlich sozusagen dieses Audiomedium mir schon vertraut. Aber trotzdem ist Podcast einfach nochmal, wie gesagt, ein anderes Medium. Ist nochmal, glaube ich, unmittelbarer am Hörer dran, weil die Leute dann auch sehr intensiv zuhören. Die haben ja meistens in einer Situation, die sind beim Joggen, haben meistens, hören sie es mit Ohrhörern irgendwie oder im Auto oder hören dann auch wirklich zu. Und es ist nicht so ein Nebenbei-Medium wie Radio, wo man dann
auch noch sehr treue Hörer
Angst hatte, man ein Wortbeitrag darf jetzt bloß 1,20 sein oder sowas, sondern da ist ja wirklich ein Talk-Format. Und früher hat man im Radio immer Angst gehabt, oh Gott, eine Stunde lang reden und so weiter. Und wir quasseln auch viel und manchmal ist es auch ein bisschen Bullshit dabei, aber es gehört da dazu und das ist, glaube ich, macht Podcasts aus, dass sie locker sind. Das ist für mich irgendwie so das authentischste Medium, dass du wirklich, und du musst dann auch Personality einbringen. Es gibt ja auch viele andere Podcasts, da wird dann irgendwas vorgelesen. Ich glaube, das ist es nicht, ja. Sondern ich glaube, es ist wirklich, es lebt von den Personen, die das machen. Ob es jetzt auch wieder, was weiß ich, Charlotte Roche, die mit Pardiologie mit ihrem Mann zusammen das macht und die sich ihre ganze Ehe da erzählen, oder was für Formate es auch immer gibt. Es ist einfach sehr, sehr authentisch und finde, man muss einfach dann sich selber auch einbringen und bereit dazu sein, wenn man sagt, nee, ich will aber auch nicht über mich selber reden und so weiter und vielleicht ist es dann das falsche Format, aber das ist jetzt mein Eindruck und wie gesagt, wir versuchen das bei uns, auch wenn es ein Wirtschaftspodcast ist, aber auch eben menscheln zu lassen und also unsere Fans, die Leute, die uns schreiben, schätzen das. Es gibt auch ab und zu mal einen, der bei iTunes dann eine empörte Bewertung, aber die meisten schreiben gute Bewertungen. Ab und zu schreibt noch einer, was ist denn das für eine Quastrunde und was soll das für eine Kermit-Show sein und so weiter. Und das sind halt vielleicht der klassische Weltleser, der dann irgendwie die Anzeige gesehen hat in der Welt keine Ahnung, 60 plus ist und sagt, ach, jetzt will ich mal diesen seriösen Herrn Chapitz hier hören und so weiter. Und dann quasseln die durcheinander, streiten sich, fallen sie ins Wort und so weiter. Kann nicht jeder damit umgehen, aber das jüngere Publikum und unsere Fans, die schätzen das. Und es werden von Tag zu Tag mehr. Die Bewegung der finanziellen Freiheit ist nicht zu stoppen.
Sehr gut. Vielleicht als letztes nochmal eine
Frage. Sind wir schon am Ende?
Ja, wir haben jetzt sehr viele Infos. Du darfst nicht unter- oder überschätzen, dass viele Hörer nicht so tief im Wirtschaftsthema drin sind, aber bald. Mhm. Deshalb meine letzte Frage, dein Ausblick auf das Börsenjahr 2020, also erstmal eine grundsätzliche Einschätzung und Tipps für Anleger.
Mhm. Die gibt es natürlich in unserer Podcast-Folge zum neuen Jahr, wo wir auch ein bisschen vorausgeschaut haben. Und da war meine DAX-Wette zum Beispiel zum Jahresende, ich bin ja der Optimist, der DAX steht zum Jahresende bei 15.200 Punkten. Und der steht Stand heute bei ungefähr 13.600 Punkten. Da ist also noch eine gute Wegstrecke bis dahin. Und das, obwohl der DAX ja letztes Jahr auch schon ordentlich zugelegt hat. Da hat der DAX ja 26%, glaube ich, gemacht letztes Jahr oder 28%, sowas. Ja, also schon mal ordentlich vorgelegt. Aber ich glaube, da geht einfach noch mehr. Ich glaube, langsam entdecken, jetzt mal Coronavirus ist jetzt gerade wieder was, was dämpft. Und trotzdem hat sich ja der DAX und auch die Wall Street und alle Märkte relativ stabil gehalten, weil man halt glaubt, auch diese Epidemie wird vorübergehen und die wirtschaftlichen Folgen werden natürlich da sein, aber die werden dann doch irgendwie vielleicht eher nur eine Delle in der Wirtschaft, in der Weltwirtschaft sein am Ende des Tages und vieles von dem wird wieder aufgeholt. Das ist dann das Basisszenario, von dem ich auch ausgehe. Und deswegen glaube ich, dass eben im Prinzip ist auf der anderen Seite eben zu Aktien eben keine Alternative gibt. Immobilien sind sehr, sehr teuer geworden. Und eben das Geld einfach rumliegen zu lassen, ist keine Alternative mehr. Immer mehr entdecken die Aktien und trotzdem sind die Aktienmärkte, sind zwar schon ein bisschen ambitionierter bewertet, gibt ja immer so Bewertungskennzahlen wie das KGV, aber da ist gerade auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis der DAX eigentlich noch im Vergleich zur Wall Street auch noch niedrig bewertet. Und ja, also ich glaube, da ist weiter Luft nach oben und ich glaube, dass eben die Weltwirtschaft in dem Jahr sich auch erholen wird von dem Handelskrieg zum Beispiel, der sie jetzt 2 Jahre lang gelähmt hat. Jetzt ist nochmal Corona als Belastungsfaktor da. Das wird sich wahrscheinlich im zweiten Quartal doch wieder einigermaßen dann erledigen, dieses Risiko. Und dann können auch die Unternehmensgewinne wieder Fahrt aufnehmen. Dann kann die Weltwirtschaft wieder Fahrt aufnehmen. Dann steigen wieder die Gewinne der Unternehmen. Dann steigen die Aktien. Und ich glaube, das wird ein gutes Jahr 2020. Ob es jetzt ein Golden Twenties werden insgesamt, das wage ich zu bezweifeln. Aber eins glaube ich ganz fest, der größte Crash aller Zeiten, ja, wie in Buchautoren, Bestsellerautoren. Ja, wir haben jetzt gerade in den Wirtschaftsbüchern die Bestseller 1 und 2 sind der größte Crash aller Zeiten von Marc Friedrich, der war auch bei uns mal im Podcast, ab und zu haben wir auch Gäste. Und Platz 2 ist ja der Weltsystem-Crash von Herrn Otte. Also solange es diese Crash-Propheten gibt, die insgesamt ein paar Verschwörungstheorien auch noch verbreiten mit, aber immer diesen ganz großen Zusammenbruch verbreiten, diese Theorie davon, solange so viele Leute diesen Crash-Propheten nachfolgen, ist das sicherste Kontraindikator, dass es eben diesen Crash erstmal nicht geben wird, sondern dass wir an dieser Wall of Worries, der Mauer der Angst, der Mauer der Zweifel weiter nach oben klettern, wie wir das schon in den letzten Jahren getan haben.
Also man merkt, nichts ist spannender als Wirtschaft. Dietmar, vielen Dank für deine Zeit. Viel Erfolg weiterhin hinter und vor der Kamera, hinter Mikro, vor dem Mikro. Und ja, und Ihnen und euch, die Hörer des Visun-Podcasts, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Tschüss.